Ich denke immer wieder, wenn ich ins Neue Testament schaue, was muss das für eine hochdramatische Zeit gewesen sein, damals zu Beginn des 2. Jahrhunderts nach Christus. Die Augenzeugen waren inzwischen alle verstorben. Ja, es gab auch kaum noch Christen, die Apostel, also die Jünger Jesu, persönlich erlebt hatten. Gleichzeitig hatte sich aber der Widerstand formiert, nicht so sehr das römische Weltreich als Ganzes, sondern vielmehr jeweilige Stadtfürsten, die Gouverneure, die römischen Militärattachés. Sie waren längst auf diese seltsame Gruppe aufmerksam geworden, die ständig von einem gewissen Gekreuzigten namens Jesus von Nazareth sprachen, den sie nicht nur Christus, also den verheißenen Messias und König nannten, sondern den sie auch als Gott selbst anbeteten. Kein Wunder, dass es jetzt zu Konkurrenzsituationen kam. Wer hat denn nun das Sagen? Die römischen Götter bzw. die gottähnlichen Kaiser oder der noch einigermaßen tolerierte Gott der Juden? Oder eben jener noch junge Gott, der so ganz anders war und nicht ins religiöse System passte. Die Christen mussten sich also behaupten in jener Zeit. Sie waren äußeren und auch inneren Angriffen ausgesetzt. Irgendwie war damals sicher noch auf verdichtete Weise eine ähnliche Situation gegeben wie heute, wenn die alten Selbstverständlichkeiten nicht mehr recht ausreichen und die nächste Generation spürt, dass sie jetzt gefordert ist. Früher wusste man, es gab die Apostel und ihre Autorität. Aber jetzt wollte jeder selbst etwas mit Gott erleben. Jeder wollte seine eigene Sprache, seine eigene Frömmigkeitsausrichtung entwickeln. Sie wollten auch nicht mehr einfach nur noch die Lieder der Alten singen. Sie wollten ihre eigenen, neuen, intensiven Erfahrungen machen. Nach Möglichkeit genauso intensive Erfahrungen wie die der Apostel selbst. Kein Wunder, dass sie sich damals begeistern ließen von den Lehrern der sogenannten Gnosis, wie es heißt. Also von einem spiritualisierten Glauben, der eine neue Unmittelbarkeit und Erlebnisdichte vermittelte. Wenn man es nur richtig macht, kann man zumindest im Geiste schon jetzt in den Himmel reisen. Man kann, wenn es nach den Gnostikern geht, durch entsprechende Meditationsübungen den göttlichen Funken in sich freisetzen. Sie wollten durch eine mantraähnliche, sich ständig wiederholende Gebetssprache schon jetzt vor den Thron Gottes stehen. Die noch junge Kirche Jesu Christi stand also vor der Herausforderung, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll. Ähnlich wie wir auch heutzutage einen erkennbaren Traditionsabbruch erleben zwischen den Älteren und den Jungen und vor einer ähnlichen Herausforderung stehen. Damals nahm ein uns unbekannter Gemeindeältester die Schreibfeder in die Hand und verfasste eine Art Hirtenbrief. Und er wählte dabei eine Form, die in der Antike sehr weit verbreitet war. Nicht als ein Täuschungsversuch, sondern als Kennzeichnung, welcher Prägung man angehört, schrieb er diesen Brief unter dem Pseudonym eines prominenten Vorbildes. Er schrieb ihn als Petrus, den wohl bedeutendsten unter den Zwölfen. Er verfasste einen sogenannten Petrusbrief. Aber das war damals keine Täuschung, kein billiger Trick, um mehr Gehör zu finden, indem man vorgab, der große Apostel höchstpersönlich zu sein, sondern eher ein Akt der Bescheidenheit. Dem Verfasser ging es nicht um die eigene Person, sondern um die Botschaft. Er wollte nochmal neu die Stimme des großen Apostels zum Klingen bringen. Und der Verfasser dieses Briefes fühlte sich auch nicht als Einzelgänger, sondern nicht als eine Art freischaffender Künstler, der die Kirche auf seinen eigenen Kurs bringen will, sondern er weiß, was er zu sagen hat, kann nur gelten, wenn die Kirche Jesu Christi es als Ganzheit verantwortet. Und das wird eben repräsentiert durch den Namen Petrus. Lassen Sie uns das ruhig ähnlich hören wie beim erst viel später entstandenen Papsttum. Nur dass dort leider die Person des Papstes im Mittelpunkt steht und sich durch Petrus legitimiert. Während ja hier eine inhaltliche Legitimation gesucht wird. Apostolisch ist eben das, was dem Zeugnis der Botschaft der Apostel entspricht. Und genau das trifft hier zu. Im Neuen Testament überliefert wird dieser Brief dann als sogenannter zweiter Petrusbrief. Es ist eine der jüngsten Schriften, wenn nicht sogar die jüngste Schrift, die im Neuen Testament noch aufgenommen wurde. Wie gesagt, aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Ich lese aus 2. Petrus 1, ab Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Fällt Ihnen auf, wie konfrontativ hier argumentiert wird? Offensichtlich war damals eine Richtungsentscheidung angesagt. Was gilt denn jetzt? Entweder oder. Gelten denn die ausgeklügelten Fabeln und Mythen, wie es hier heißt, also diese neue hochspekulative Lehre einer schon jetzt möglichen Erlösung im Geist, eines sich emporschwingens zur Schau Gottes, etwa durch jene mantraähnlichen Gebetswiederholungen? Nein, sagte er. Die Herrlichkeit Gottes kann gesehen werden in Jesus Christus. Und zwar in dem Christus, der uns durch die Apostel bezeugt wird. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sagt jener Gemeindeälteste, der im Namen des Petrus schreibt. Haltet euch an dieses Wir, sagt er damit. Das heißt, haltet euch an die Apostel. Der Glaube hängt also nicht an der apostolischen Überlieferung und nicht an möglichst aktuellen, immer wieder neuen geistlichen Erfahrungen und Höhenflügen. Er hängt an der Christuserfahrung derer, die den Herrn selbst gesehen und Gottes Stimme über ihm vernommen haben, die Apostel. Machen wir uns nochmals klar, was damals los war. Die standen als nächste Generation in der Gefahr, den wirklichen Christus zu verlieren und stattdessen ihrer eigenen Spiritualität und zum Teil hochspekulativen Frömmigkeit auf den Leim zu gehen. Seit ich Pfarrer bin, führe ich immer wieder Gespräche mit Vertretern unterschiedlicher Strömungen in der Gemeinde, in der Kirche, auch einer sogenannten charismatischen Bewegung. Und diese Bewegung ist in vielerlei Hinsicht eine wertvolle, eine dynamische Bereicherung unserer kirchlichen Landschaft. Sie tut uns gut und hilft uns weiter. Und das sind auch großartige, meist sehr engagierte Menschen, die höchsten Respekt verdienen. Aber wir müssen in einer Hinsicht wachsam sein. Immer dann, wenn Einzelne meinen, den Heiligen Geist ablösen zu können von Jesus Christus, so wie er im Neuen Testament bezeugt wird. Ja, das gibt es leider. Es wird immer dann schief, wenn die eigene Spiritualität, die eigene religiöse Erfahrung, wie es heißt, das eigene Verstehen des Heiligen Geistes sich verselbstständigt und nicht mehr an der Person Jesu Christi festgemacht ist. Und ich bin sehr froh, dass zum Beispiel bei uns im Gomeringer CVM das anders gesehen wird, anders erlebt wird. Dort ist der Heilige Geist noch ganz klar angebunden an Jesus Christus. Der Heilige Geist ist ja nichts anderes als die Gegenwart Jesu in unserem Leben. Und lassen Sie mich so sagen, wenn wir Gottes Herrlichkeit hier und jetzt schon erleben wollen, dann lasst uns auf den Gekreuzigten und Auferstandenen sehen. Wir brauchen keine andere Erfahrungsdimension, brauchen keine geistigen Himmelsreisen, müssen nicht durch mystische Erlebnisse jene 2000 Jahre zwischen dem Neuen Testament und der Gegenwart überwinden. Beziehungsweise dem, was uns als Christen schon jetzt gegeben ist und dem, was uns für die Zukunft verheißen wird. Das Wort ward Fleisch, Gott wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. So heißt es zu Beginn des Johannesevangeliums. Dessen Verfasser stand übrigens vor einer ganz ähnlichen Herausforderung wie der Verfasser des zweiten Petrusbriefes. Beide sagen, lasst uns unsere Gotteserfahrung an diesem Jesus von Nazareth festmachen. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus und als Auferstandener bezeugt durch die Apostel. Er ist es, der nun zur Rechten Gottes sitzt, den wir anbeten und loben können. Er ist immer noch derselbe. Also ist auch das, was die Gemeinde vom gegenwärtigen und vom kommenden Christus weiß, an das gebunden, was seinerzeit in Galiläa und Jerusalem ein für alle Mal geschehen ist. Wir finden ihn auch heute noch in den Berichten der Apostel, also in den Evangelien, in den Briefen des Paulus, die die Bedeutung jenes Ereignisses aufzeigen. Und wer Jesus Christus finden will, soll in der Schrift suchen. Dafür steht dieser zweite Petrusbrief. Und liebe Leute, ich sage das mit großem Ernst, denn mir ist sehr wohl bewusst, dass wir heute in einer Zeit leben, die gar nicht mehr die Bibel aufschlägt, so wie man eigentlich überhaupt keine Bücher mehr aufschlägt. Es wird ja kaum noch gelesen. Es ist viel attraktiver geworden, stattdessen seine Sehnsucht nach Gott ganz in anderen Formen zu leben. Damals vor 500 Jahren hat Martin Luther nicht von ungefähr mit großer Leidenschaft für eine Alphabetisierung des Volkes gekämpft. Damit sie nicht ihren eigenen Gefühlen auf den Leim gehen, sondern sich an Christus halten, wie er im Neuen Testament bezeugt wird. Wir können auf das Zeugnis der Apostel nicht verzichten. Und das ist das Erste, was hier gesagt werden muss. Durchaus auch in Abgrenzung zu mancher modernen Gnosis, also zu Spiritualisten, auch zu Mystikern, die meinen, sie bräuchten die Bibel gar nicht mehr für ihren Glauben. Aber es braucht heutzutage noch eine zweite Abgrenzung, die genauso wichtig ist. Nämlich gegen jene Christenmenschen, die vor lauter Jesus-Bezug das eigentliche Geheimnis der Person Jesu übersehen. Die reden ständig vom sogenannten wahren, dem sogenannten historischen Jesus von Nazareth. Als müssten wir heute gedanklich so tun, als hätte es die Auferstehung nie gegeben. Dabei ist doch das ganze Neue Testament, das ganze apostolische Zeugnis nur unter dieser Voraussetzung verstehbar. Sämtliche Autoren des Neuen Testamentes waren überwältigt von der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und da wundert es nicht, dass sie in ihren Evangelien gar nicht erst den Versuch unternommen haben, die Geschichte so zu erzählen, als hätte es die Auferstehung nicht gegeben. Als hätten wir es nicht von vornherein mit dem ewigen Sohn Gottes zu tun, der in aller Herrlichkeit zur Rechten des Vaters sitzt. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier in unserem Bibeltext im Kontrast zu den damaligen Gnostikern nicht einfach nur von einer Aneinanderreihung von Jesusgeschichten verwiesen wird, an die wir uns jetzt halten sollen? Natürlich sind diese einzelnen Jesusgeschichten hilfreich und wichtig. Entscheidend aber ist und bleibt das besondere Licht, das auf Jesus fallen muss, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge, sahen wir die Herrlichkeit Gottes, heißt es in unserem Bibelwort. Gemeint ist natürlich der Berg der Verklärung, also jener Moment, wo die Jünger bereits zu Lebzeiten Jesu etwas vom Osterlicht wahrgenommen haben. Sie konnten dort auf dem Berg der Verklärung bereits die unermessliche Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erahnen. Deshalb, es geht nicht nur um den sogenannten irdischen Jesus von Nazareth, nicht nur um dessen Wunder und dessen Predigten oder gar nur um dessen Gottesbeziehungen. Viele Prediger heute reduzieren das Evangelium von Jesus Christus tatsächlich nur darauf, dass Jesus ein frommer Mensch gewesen sei mit einer besonders engen Gottesbeziehung, die wir uns jetzt zum Vorbild nehmen sollen. Mit dieser Deutung können Sie sich nicht mehr ernsthaft auf das Neue Testament und die Evangelien berufen. Nein, es geht den Evangelisten und Aposteln, in allem, was sie von Jesus schreiben, immer zugleich um den auferstandenen Herrn, der zu Rechten Gottes sitzt. Ihn haben sie oben auf dem Berg gesehen, von ihm sind sie dann überwältigt worden am Ostermorgen. Der Gegenentwurf zur damaligen, für viele hochgradig attraktiven Gnosis mit ihren Himmelsreisen und ihren tranceartigen Erlebnissen, dieser Gegenentwurf meint eben nicht eine Reduzierung unseres Glaubens hin auf historische Richtigkeiten, die wir heute in blutleerer Manier vertreten werden, wenn man über Jesus Christus spricht. Nein, der Gegenentwurf zur Gnosis ist pure Begeisterung über die Herrlichkeit Gottes im auferstandenen Jesus Christus. Und diese Begeisterung wird gefestigt und angebunden durch das sogenannte prophetische Wort, an dem wir uns festhalten können. Gemeint ist hier mit Sicherheit keine irgendwie charismatische Prophezeiung, sondern es geht ganz konkret um die Verheißungen der alttestamentlichen Propheten. Das war die Bibel, die ihnen damals vorlag. Die Christen damals hatten ja noch nicht das Neue Testament, zumindest nicht als eine autorisierte, kanonisierte Sammlung, wie wir sie jetzt heute kennen. Aber sie hatten das, was schon verheißen wurde. Und dieses Verheißungswort haben sie jetzt umso fester, wieder 2. Petrusbrief schreibt, nämlich weil sie in Jesus Christus erfüllt wurde. Und diese Auslegung passt ja auch in den Zusammenhang. Wenn der 2. Petrusbrief davor an die Verklärungsgeschichte Jesu erinnert, ja, er sie nur andeuten muss, um verstanden zu werden, dann werden sich die Leute auch daran erinnert haben, was dort geschehen ist auf dem Berg der Verklärung. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Mose und Elia, also die Gewährsleute des Alten Testamentes, die Propheten schlechthin, sie weisen hin auf den verklärten Christus. Sie stehen rechts und links neben ihm, rahmen ihn ein, als ob gesagt werden soll, seht auf die Herrlichkeit Gottes in Christus. Achtet aber auch zugleich darauf, dass diese Freude an Christus nicht aus dem biblischen Rahmen fällt. Wir haben das prophetische Wort jetzt umso fester, sagt unser Brief, durch das Offenbarungslicht Jesu Christi wird uns erschlossen, was im Alten Testament verheißen oder auch mal nur angedeutet wird. Ich komme zum Schluss. Das damals waren schwierige, ja in vieler Hinsicht dunkle Zeiten. Die hatten es ganz und gar nicht leichter mit ihrem Glauben als wir heute, nur weil sie ein paar Jahre dichter dran waren an den Ereignissen des Neuen Testamentes. Denn auch sie waren schon nicht mehr Augenzeugen. Die mussten sich auf das verlassen, was ihnen überliefert worden war. Und das in einer Zeit, als man einen hohen Preis dafür zahlen musste, diesem Herrn Jesus Christus zu folgen und zu vertrauen. Einen sehr hohen Preis. Christenverfolgungen hatten längst begonnen. Wie trostvoll ist vor diesem Hintergrund das Bild vom Tagesanbruch, auf den wir warten. Denkt daran, schreibt damals jener Gemeindeälteste, denkt daran, welche großen Verheißungen uns mitgegeben wurden durch die Propheten, wie sie in Jesus Christus aufleuchteten und gefestigt wurde und wie sie mit ihm und über ihn auch noch eingelöst werden. Ihr werdet sie erkennen. Und dann wird es keinen Zweifel mehr geben in euren Herzen. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Diese prophetischen Verheißungen sind ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, wie er schreibt. also in eurem noch in vielerlei Hinsicht eingetrübten Leben, das von Ängsten und Zweifeln zerrieben wird. Achtet darauf, bis einst der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wir warten auf den Tag Jesu Christi und dann gibt es keine Fragen mehr, keine Angst und keine Trauer. Lasst uns mit großer Hoffnung darauf zugehen.